ARD.
Man wird immer noch als der andere angesprochen, die da drüben und so. Das ist teilweise wirklich noch so die Sprache so die, der 80er Jahre oder der frühen 90er Jahre. Also, das gehört eben auch dazu, dass sich eben auch das vererbt, auch dieses Fremdeln mit dem Osten.
Sagt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk und damit hallo zu dieser Sonderfolge von MV im Fokus. Wir veröffentlichen sie extra am 9. November, denn an diesem Tag erinnert sich ganz Deutschland an den Mauerfall, der das Ende der Deutschen Demokratischen Republik eingeläutet hat. 36 Jahre ist das jetzt her und zu 35 Jahre deutsche Einheit am 1. Oktober gab es unter dem Motto Getrennt vereint eine ganz besondere Talkshow aus dem NDR-Landesfunkhaus in Schwerin für das NDR-Fernsehen und die ARD-Mediathek. Dabei hat ARD-Tagesthemen-Moderatorin Jessie Wellmer, die übrigens selbst aus Güstrow stammt, mit besonderen Gästen über die DDR, die Vergangenheit und über den Stand der Wiedervereinigung heute gesprochen. Was klappt schon gut, was fehlt noch und was hat wer erlebt? Mein Name ist Mirja Freie und MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern, hört ihr zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Es war wirklich eine super spannende Diskussion. Vielleicht habt ihr die Sendung ja noch nicht sehen können. In dieser Folge hört ihr deshalb ausführliche Ausschnitte aus der Talkrunde Getrennt vereint. Und weil ihr natürlich im Podcast nicht sehen könnt, wer jetzt gerade spricht, versuche ich euch da immer wieder mit ins Boot zu holen und ab und an dazu zu sagen, welchen der Gäste ihr gerade hört. Damit ihr die Namen vorab schon einmal gehört habt, stelle ich sie mal ganz kurz vor. Mit dabei sind Robert Dahl, er ist der Gründer und Betreiber von Karls Erdbeerhof. Martin Neuhaus, er ist Schauspieler und Gastwirt in Schwerin und engagiert sich dort auch politisch für die Grünen. Viele junge Leute kennen ihn wahrscheinlich aber als Schauspieler, unter anderem aus der Streaming-Serie Maxton Hall. Eben schon ganz kurz gehört, der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Er hat unter anderem schon viele Bücher über DDR und Nachwendezeit geschrieben. Außerdem ist er aktuell Berater des DDR-Museums in Berlin. Auch mit dabei Laura Larsson, geboren im Jahr des Mauerfalls in Parchim. Sie ist eine der ersten deutschen Podcasterinnen und außerdem Influencerin und Komikerin. Und Theresia Krone aus Schwerin, sie ist angehende Juristin und arbeitet dazu noch als Kolumnistin und Aktivistin. Außerdem noch Adriana Littrari, sie ist Mitbegründerin vom Netzwerk Dritte Generation Ost und Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Sie alle kommen gleich zu Wort und schon bei dieser kleinen Vorstellungsrunde wird klar, für keinen in der Runde ist die Wiedervereinigung ein abgeschlossener Prozess. Und daraus ergibt sich dann auch die erste Frage des Abends und damit übergebe ich jetzt an Jessie Wellmer.
Was fehlt uns? Was ist es, was fehlt? Was fehlt Martin Neuhaus?
Die Vermögensverhältnisse sind festgeschrieben und sie werden weiter auseinandergehen. Und das ist für mich schon ein Problem, wo ich auch eine gewisse gesellschaftliche Gefahr sehe. Und das anzugleichen, glaube ich, das darf auch eine Aufgabe sein. Also wenn ich ganz simpel gucke, sozusagen jetzt kein Wissenschaftler, ich kann nur von meinem persönlichen Erleben erzählen, wenn du im Westen sind Erbschaften wahrscheinlicher, die Vermögen sind ungleich verteilt. Mhm. Es sind natürlich auch die Lohnniveaus andere, aber auch wenn du jetzt eine kleine Tischerei aufmachen willst, und willst du eine Säge kaufen, dann ist im Westen wahrscheinlicher, dass die Oma dir irgendwie einen Privatkredit geben kann als im Osten, einfach weil da ein anderes Vermögen ist. Und dadurch, auch durch diese Erbschaften und sowas, glaube ich, geht sehr viel auseinander. Und das halte ich für eine große gesellschaftliche Gefahr. Und das finde ich auch einfach schade.
Ja, ich würde gerne was dazu sagen, weil es ist in der Tat ein Problem, diese Erbschaftsunverhältnismäßigkeit.
Die Person, die ihr jetzt hört, das ist Ilko Sascha Kowalczuk, der Historiker. Ihr erkennt ihn ganz gut an seinem Berliner Dialekt.
Man muss natürlich einfach sagen, auch im Westen, werden ungefähr pro Jahr 800 Milliarden Euro in Deutschland vererbt. Ja. Das wird auch im Westen nicht mit der Gießkanne ausgeteilt, sondern das betrifft ein paar hundert wenige Familien, die das bekommen. Was ist das eigentliche Problem? Das Problem ist, von diesen Erbschaft bleiben ungefähr 2% nur im Osten, bei 17% Bevölkerung. Das Problem daran ist, wenn man sozusagen kein überflüssiges Kapital hat, kann man keine Stiftung gründen. Und Stiftungen sind sehr wichtig für eine Zivilgesellschaft, weil die vor Ort regionale Aufgaben machen. Und das funktioniert nach wie vor im Osten nicht. Das hängt aber auch
auch damit zusammen, dass viele Menschen im Osten nach wie vor gewissermaßen so eine Bedienermentalität haben. Der Staat muss liefern. Und tatsächlich ist es aber so, dass Demokratie und Freiheit nur dann funktionieren, wenn man sich selbst einbringt. Freiheit heißt für mich, sich einzumischen in meine eigenen Angelegenheiten, gesellschaftspolitisch sich einzumischen, soziale Verantwortung zu übernehmen. Und da gibt es auch 35 Jahre nach der Herstellung der deutschen Einheit zwischen Ost und West noch enorme Differenzen.
Wir können das noch vertiefen, was Teilhabe bedeutet. Das ist auch im Westen Deutschlands anders gewachsen sicherlich, aber wird auch immer zu einem größeren Problem. Wir sprechen später auch noch über sowas wie Ehrenamt, auch wenn das wahnsinnig unsexy klingt, ist es ein großes Ding, gesellschaftlicher Kit. Ich wollte noch mal bei diesen strukturellen, berühmten strukturellen Problemen bleiben. Es wird weniger vererbt, es hat weniger Vermögen. Das heißt, wenn man sich eine Wohnung kaufen will, dann aus dem Westen, die Gleichaltrigen, die können das vielleicht viel eher. Willst du eine Zahnarztpraxis oder überhaupt eine Physiotherapiepraxis aufmachen? Von wem nimmt man das Grundkapital? Das ist im Westen deutlich einfacher. Sind das auch Erfahrungen, die ihr in eurer Generation sammelt und wo ihr auf einmal aus euch das Licht aufgeht und sagt, warum können die das? Laura, hast du das auch schon erlebt?
Jetzt also Laura Larsson.
Das war bei uns ein großes Thema und ich glaube, Geld ist eh, also das ist, man sagt es so ungern, weil Geld ist einfach ein Thema, was zu Frustration führt, besonders in Ostdeutschland. Und ich kenne das schon, als ich fertig war mit der Schule. Ich wollte so gerne was in den Medien machen, ich wollte zum Radio. Das muss man aber, das muss man aber irgendwie bezahlen können, auch von den Eltern.
Und es hieß halt unentgeltliche Praktika und sowas.
Ja, ja, genau. Also es war sogar, meine Eltern sind, also ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie und das war so auch nicht das Ding, muss ich jetzt überhaupt Abi machen? Wenn du nachher 10. abgehst und dann Geld verdienst, ist es auch okay. Und ich habe dann Abi gemacht, aber es war sofort klar, studieren, das können wir nicht bezahlen. Das geht auf gar keinen Fall, das kriegen wir nicht hin. Und da habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich wollte die eigentlich gar nicht machen, habe die zu Ende gebracht. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann habe ich auch wirklich echt gekämpft. Ich habe es ja schon gesagt, im Erdbeerhaus habe ich gearbeitet. Wirklich gekämpft und dann eben diese Praktika-Sachen gemacht, um zum Radio zu kommen und gemerkt, ah, hier sind gerade aber Leute, die bekommen von den Eltern 1.300 Euro im Monat überwiesen und machen hier ein Praktikum und leben halt so ihr bestes Leben. Und dann machen sie vielleicht noch Auslandsjahr oder so. Und bei mir war es immer eine Diskussion, wenn ich nach Hause kam, wann bist du fertig mit Praktikum? Und meine Eltern haben sich immer nur Sorgen gemacht.
Dahinter steckt noch ein anderes, schwerwiegenderes, strukturelles Problem, die sogenannten Netzwerke. Eliten und bestimmte Professionen neigen dazu, sich aus sich selbst heraus zu rekrutieren. Das kennt man so aus dem medizinischen Bereich, aber das ist bei den Journalistinnen so. Das ist im akademischen Bereich so. Und diese Netzwerke, in die kommt man nicht sozusagen ohne weiteres so rein. Und die sind in Deutschland nach wie vor sehr westdeutsch sozialisiert dominiert. Ist egal, wo man hinschaut. Und überall wird man feststellen, dass Ostdeutsche außerhalb von politischen Wahlämtern unterrepräsentiert sind. Und das hat einerseits was mit diesen Karrierewegen zu tun, aber dazu gehören eben auch diese Netzwerke, in die Ostdeutsche nicht hineinkommen.
Und da schaltet sich auch Theresia Krone ein, mit 22 Jahren die Jüngste in der Runde.
Es hat ja nicht nur was mit Netzwerken und Geld zu tun, es hat auch was mit einfach angebotenen Perspektiven und Chancen zu tun. Ich war im Landesschülerrat hier, als ich noch Schülerin war. Und wir hatten halt einfach auch Leute bei uns im Schülerrat, die konnten nicht zu unseren Treffen kommen, weil man muss das Geld erst selbst auslegen und dann bekommt man es vom Ministerium zurück. Als Jugendliche ist man natürlich erstmal mehr von Armut betroffen. Man hat im Zweifel noch keinen Führerschein. Der ÖPNV in Mecklenburg-Vorpommern, müssen wir gar nicht drüber reden. Also wir hatten Leute, die haben gesagt, ich will mich engagieren, ich will Verantwortung übernehmen. Und es war nicht möglich, weil man 50 Euro selbst zahlen muss, weil man keinen Zugang zu einer guten Netzanbindung hat und Infrastruktur und so weiter. Das habe ich auch bei meinen Freundinnen im Westen gesehen. Das Angebot an Kultur und ne, hier ist ein Jugendsinfonieorchester und ihr macht jetzt eine Reise in die Mongolei und spielt da Konzerte und sowas. Oder Skifahrten als Klassenfahrt. Also wo, in welcher Schule in Mecklenburg-Vorpommern gibt es das denn?
Ich würde gerne mal was Positives
sagen. Als Brücke, als nein, Brücke hier in dieser Runde. Robert Dahl.
Zwei Sachen fallen mir jetzt gerade dazu ein. Ich wohne in so einer Mittelstandsunternehmerbubble irgendwie, die sehr stark ostdeutsch vernetzt ist. Also ich bilde mir ein, ich kenne viele von den Unternehmern so in Mecklenburg-Vorpommern. und in allen neuen Bundesländern insbesondere. Und da erlebe ich doch so ein wirklich sehr, sehr starkes Netzwerk. Sogar, ich würde fast sogar sagen, einen stärkeren Zusammenhalt, als es möglicherweise im Westen der Fall war, wenn es darum geht, könnte irgendwie meine Tochter mal bei euch ein Praktikum und dies und jenes und so vernetzen und helfen und hast du da ein Grundstück? Und also das findet hier statt gerade. Das erlebt man vielleicht ja nicht, wenn man jetzt außerhalb von dieser Bubble ist, aber dafür erlebe ich dann andere Sachen wiederum nicht. Aber ich finde das immer sehr positiv, was da gerade alles so passiert. Wo wir gerade bei positiv sind, das ist doch, muss doch möglich sein, wenn 80% von uns hier bei uns im Osten von sich selber sagen, mir geht's gut, dann ist es doch auch eine Mindset-Frage, dann müssen wir das doch auch mal akzeptieren und mal sagen, dann lasst uns das doch jetzt mal annehmen und es ist scheinbar so und auch mal so mit Kraft was aufzubauen. Als ich 1992 in Meckpommern hier angefangen habe, ich höre gleich auf, ich wollte jetzt mal noch eine wichtige Sache wirklich sagen. Es war 92 leichter, ohne Fördermittel und so weiter, einfach weil es viel weniger Bürokratie gab, als ich angefangen habe. Ich sag wirklich, so ein Laden, wie ich den aufgebaut habe, das würde heute nicht gehen.
Aber ich finde trotzdem, dass du ein westdeutsches Selbstbewusstsein hast. Und das braucht man
auch. Das ist jetzt interessant. Woran erkennt Laura das?
Also naja.
Was bedeutet das westdeutsches Selbstbewusstsein?
Für mich erfahren, aber ich, auch wenn ich kurz vor der Wende geboren wurde und Ostdeutschland gar nicht mehr so mitbekommen habe, bin ich ja trotzdem in einem ostdeutsch geprägten Haushalt und ostdeutsch geprägte Krippe und Kindergarten und Hort wurde ich ja irgendwie noch erzogen. Und ich bin mit einer, einer Bescheidenheit groß geworden, dass es ein großer Wert war. Wir sind alle gleich, wir sind alle bescheiden, nicht außer Reihe tanzen.
Nicht zu dick auftragen.
So, das ist, ich kenne das, wenn meine Eltern sagen, das ist ein richtiges Wessi-Getue. Und damit ist aber gemeint, eigentlich so ein Selbstbewusstsein für sich einstehen, sich was trauen, mutig auch sein. Und das musste ich erst lernen. Und ich wollte vor die Kamera, vors Mikrofon, ich wollte auf die Bühne. Das war alles konträr zu dem, wie ich groß geworden bin, wie man zu sein hat und wie man sympathisch gefunden wird. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viel, wenn du sagst Mindset, dass das ganz, ganz viel damit zu tun hat, mal ganz abgesehen von den finanziellen Sachen oder von irgendwelchen Netzwerken, dass man auch lernen muss. Und das ist in der ostdeutschen Erziehung, zumindest bei mir, nicht immer der Fall gewesen. Vielleicht ändert es sich jetzt, das weiß ich nicht, aber in meiner Generation, dass man sich auch traut und dass man sich traut zu träumen und man muss auch was wagen. Und als du dein Unternehmen gegründet hast, 92, hast du was gewagt. Und ich finde das sehr westdeutsch. So. Auf eine gute Art.
Ihr hört schon, bei dem Thema, was fehlt noch für eine gelungene deutsche Einheit, gibt es schon viel Gesprächsstoff in der Talkrunde bei Getrennt Vereint. Damit haben die Gäste ja vor allem ins Heute geschaut. Also, was ist der Status quo? Und um den besser zu verstehen, werfen Sie jetzt einen Blick zurück in die Vergangenheit. Was hätte besser oder anders laufen können, will Jesse Wellmer wissen. Und die Frage geht zuerst an Martin Neuhaus, den Schauspieler aus Schwerin.
Die große Frage, was hätte man denn besser machen können?
Das ist aber für mich keine Frage eher nach dem Jetzt. Da gab es natürlich ein paar richtige Probleme, die ich auch noch als 15-Jähriger, 16-Jähriger bewusst erlebt habe. Das war die Form des Anschlusses nach § 23, die ich nach wie vor irgendwie falsch finde. Das war also ein reines Übernehmen des Staatsapparates des Westens. Das war nicht der einzige Weg. Da hätte es sicherlich andere Wege gegeben. Es hätte ja auch einfach ein neuer Staat sein können. Man hätte auch nicht zwingend in der NATO sein müssen, sondern bündnisfrei sein können. Mhm. All diese Möglichkeiten bestanden ja in dieser Zeit.
Aber die bestanden eben nicht wirklich. Vielleicht darf ich dazu sagen, als dann die Freiheitsrevolution kam, die eben nicht das Werk einer Mehrheit war, sondern von einer kleinen Minderheit, dann fiel die Mauer und dann kam das Geschenk der Freiheit auf einmal über alle. Und mit Geschenken geht man manchmal ein bisschen schluderig um. Und am 18. März, bei den ersten freien Wahlen 1990, gab es nur eine einzige Frage. Wird die deutsche Einheit nach Artikel 23 realisiert oder wird sie nach Artikel 146, nämlich über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, realisiert werden? Aber zur Wahrheit gehört, und das muss man einfach sagen, 75% der Ostdeutschen wollten Artikel 23, ich übrigens nicht, und
Warum wollten sie Artikel 23? Weil sie den schnellsten Weg zur D-Mark wollten. Und mit der D-Mark kam die Institution der Bundesrepublik Deutschland. Damit kam das Rechtssystem, das Wirtschaftssystem. Und es gab viele Stimmen, die 1990 davor gewarnt haben, wenn die D-Mark so schnell kommt, dass es zu einem totalen wirtschaftlichen und sozialen Crash kommen muss. 75% wollten es nicht hören. Man darf und wir sollten die Ostdeutschen eben nicht aus der Verantwortung nehmen für den Weg, der eingeschlagen worden ist, denn der ist demokratisch legitimiert worden. Nicht das alles, was dann im Einzelnen passiert, das konnte vielleicht auch nicht jeder im Einzelnen überschauen. Aber dass es zu einer Katastrophe kommt, das ist vor dem 18. März und vor dem 1. Juli immer wieder gesagt worden, es wollte niemand hören.
Da ist Robert, da ist. War es möglicherweise ein Problem, dass zu viel geglaubt wurde, zu viel erwartet wurde, zu viel versprochen wurde, was niemals einzulösen war?
Ja, vielleicht. Aber es gab, soweit ich weiß, auch kein Fallbeispiel davor. Also genau. Ich meine, wer will jetzt heute darüber richten, was man hätte besser machen können?
Getreu dem Motto, das werden wir bei der nächsten Wiedervereinigung berücksichtigen.
Das auf jeden Fall. Aber die, aber ich finde so, doch, ich bin einfach ein Typ, der viel das Positive einfach gerne sieht. Und ich finde es nach wie vor einfach faszinierend, dass das alles passiert ist. Wir haben es alle überlebt, uns geht's gut, wir leben in Freiheit, wir sind in einem Megaland irgendwo, haben der Welt vorgemacht, wie das geht, so eine friedliche Vereinigung. Und die Fehler, die da passiert sind, ich wüsste nicht, wie man das hätte besser machen können. Also mir fällt dazu wirklich gar nichts ein.
Es gibt hier Applaus, aber wir wissen, es sitzen auch viele und gucken zu und sagen, nee. Und bei denen sträubt sich was und bei denen ist ein inneres Gefühl, was dagegen spricht. Theresia, kannst du das auch verstehen?
Ich als Ost-West-Kind möchte ich jetzt hier mal ein bisschen dir vielleicht auch einen verbindenden Faktor reinbringen. Und das ist mir selbst erst klar geworden, als ich nach Frankreich gegangen bin zum Studieren. Ich glaube, es gibt einfach Gesellschaften, wo man sich eher als Teil einer Menge versteht oder als Teil, also als Einzelner. Ja. Und ich glaube, das ist das grundlegende Missverständnis, und da geht es um Wessi-Selbstbewusstsein, genauso wie Fragen von ich engagiere mich und ich muss mich um mein eigenes Glückes kümmern. Aber ich glaube, in der DDR sind Leute aufgewachsen und ihnen wurde gesagt, welchen Beruf sie ausüben sollen und im Zweifel sogar in welchem Betrieb. Ja? Da wurde ja also einfach viel für einen schon vorher bestimmt und einem wurde immer klar gemacht, hey, du bist Teil dieser Arbeiterschaft, du bist Teil dieses Volkes und so weiter. In der BRD oder in Westdeutschland wiederum war es ja anders. Also man hatte viel mehr Möglichkeiten, aber man musste natürlich auch lernen, mit diesen Möglichkeiten klarzukommen, eigene Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ich glaube, wenn man das grundsätzlich nicht versteht, dass das zu einem unterschiedlichen Umgang mit Autoritäten führt, also dass man zum Beispiel vielleicht eher so einen Gehorsam hat, ja, und vielleicht auch Leute eher als Verräter sehen, wenn sie Kritik üben, also dass manchmal so einen Wir und die eine Person, die Verräter ist oder so, Gefühl gibt. Und das will ich aber gar nicht abwerten. Ich will nur sagen, dahinter stehen Bedürfnisse, die, glaube ich, in der Wiedervereinigung nicht gesehen wurden. Mhm. Und ein kultureller Unterschied, der nicht gesehen wurde.
Mhm. Und das ist ja ein kultureller Unterschied. Dazu kommen ja sozusagen dieser Umbruch in den 90er Jahren, für viele ein Heimatverlust. Also viele empfinden es, Gerüche sind verschwunden, Familien sind teilweise verschwunden. Es gab viel Arbeitslosigkeit. Nur ein Bruchteil der Menschen im Osten haben den Job 10 Jahre später noch gemacht, den sie kurz vor Mauerfall gemacht haben. Dass Menschen sich nicht gesehen fühlten aus verschiedenen Gründen, erleben wir jetzt, dass sich das Recht...
Alle sollten im Kollektiv aufgeben. Und das hatte natürlich dann auch soziale Auswirkungen. Wenn sich jeder, die hier wahrscheinlich sitzt und zuschauen, können sich daran erinnern, dass die Arbeit in der DDR ganz anders organisiert war als in der Bundesrepublik. Zur Arbeit gehörte eben nicht nur der Arbeitsplatz, an dem man irgendwas machte, sondern dazu gehörten Kultureinrichtungen, dazu gehörte das Theater, dazu gehörte Sport, die Urlaubsplatzversorgung. Und das war das Erste, was 1990, diese nicht produktiven Bereiche, das war das Erste, was 1990 wegbrach, weil das in dem neuen System nicht vorgesehen war. Das war der Beginn auch der Massenarbeitslosigkeit. 80% haben nach 2 Jahren nicht mehr in der Institution gearbeitet, in der sie noch 1989 gearbeitet haben. Das sind unglaubliche Mobilitäten, die da auch abverlangt worden sind von einer Biografie, in der Mobilität gar nicht vorgesehen war, in der auch all diese Brüche nicht vorgesehen waren. Und dieser Wegfall dieser ganzen Dinge, die führten zu Phantomschmerzen meines Erachtens. Und vor allen Dingen, und das ist in den 90er Jahren und Nullerjahren von kaum jemand wirklich beobachtet worden, kulturelle Positionen sind weggefallen. Kulturelle Prägung, da gab es auch keinen Ersatz mehr und die machte es sprachlos. Viele Ostdeutsche konnten das gar nicht sozusagen artikulieren, was ihnen da fehlt. Und da entstand dann halt nicht nur eine Sprachlosigkeit, sondern auch so eine Wut bereits und viele andere Dinge, die wir auch jetzt mit einer neuen Wucht sehen.
Wir sind mittendrin in der MV im Fokus Sonderfolge zu 35 Jahre Deutsche Einheit. Wir hören tief rein in die Talksendung vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern, die am 1. Oktober im NDR-Fernsehen gelaufen ist. Unter dem Titel Getrennt vereint gibt's in voller Länge in der ARD-Mediathek. Das eben war ja schon ein ganz schöner Abriss zur Vergangenheit und immer wieder kamen die Gäste der Talkrunde auch auf Schwierigkeiten zu sprechen, die Menschen im Osten nach dem Mauerfall und auch bis heute noch erleben. Die Gästerunde eint eines, sie leben in Ostdeutschland oder sie engagieren sich für ostdeutsche Interessen, wollen die Regionen, aus denen sie stammen, stärken und voranbringen. Und an der Stelle will ich euch auch einen Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk empfehlen. DNA des Ostens heißt er, findet ihr in der ARD Audiothek. Dort ist Host die berühmte Schauspielerin Anna Thalbach und es geht um die Unterschiede zwischen Ost und West, die es nach wie vor gibt und woran sie sich besonders festmachen. Den Link stelle ich euch in die heutigen Shownotes. Zurück zur Runde bei Getrennt vereint. Einer davon ist nämlich selbst gar kein Ossi, sondern vor etlichen Jahren aus Westdeutschland zugezogen. Robert Dahl, der Gründer von Karls Erdbeerhof. Ossi, Wessi, sagt man das heute überhaupt noch? Und was steckt auch hinter diesem Label? Ich übergebe mal wieder an Jesse Wellmer.
Robert Dahl, nochmal rüber machen in den Osten?
Auf jeden Fall. Nee, sofort, wirklich. Also das war die schönste Zeit auf jeden Fall in meinem Leben. Also
aber eigentlich machen Sie ja jetzt wieder rüber in den Westen, ne? Und ganz nach Westen,
wir gehen jetzt gerade in den Westen
sogar.
und in den tiefsten Westen. Wir bauen ja in Oberhausen im Ruhrgebiet auch ein Karls-Erlebnisdorf. Und ist es wirklich so, ich repräsentiere da sozusagen den Ossi. Ich bin der Ossi, der im Westen Karls-Erlebnisdorf. Also Karls wird da halt so auch wahrgenommen, natürlich als ostdeutsches Unternehmen, was es ja auch ist. Und ich dann eben auch mit. Und das erfüllt aber viele bei uns, bei Karls, auch wirklich mit einem gewissen Stolz, muss ich sagen.
Also, das ist ja auch so ein Ding, ne? Was, glaube ich, der jüngeren Generation leichter fällt als älteren. Also ich kenne auch dieses Gefühl, kurz nach Mauerfall, so von Ostscham, ein schlimmes Wort. Aber es kennen viele so dieses, was macht es aus? Erkennt man mich? Das ist ganz stark verknüpft mit der Zonengabi, mit der Banane in der Hand. Ganz, ganz schrecklich. Aber ich treffe ganz viele jüngere Leute, die auch ein bisschen jünger sind als ich, die sagen, das ist für mich ein Coolness-Faktor. Das ist so ein bisschen wie Street Credibility.
Für mich ist das so.
Ja. So, und ich kann diese Erzählung total ins Positive drehen. Das ist für mich überhaupt kein Nachteil mehr, trotz der strukturellen Unterschiede, über die man immer diskutieren kann. Aber ist das ein Coolness-Faktor?
Ja. Für ich werde ja nicht müde, das zu sagen. Also das
ja, ja. Und du gehst jetzt in den Westen und sagst, ha!
Und ja, übrigens, also nicht sofort.
Ich bin aus Parchim.
Ja, Leute. Aber das ist, ich habe da ein großes Heimatempfinden und eine Ostidentität auf jeden Fall. Das ist, also wenn meine Freundin Maria und ich, wenn wir in den Supermarkt gehen, dann versuchen wir nur Ostprodukte zu kaufen. Mhm. Die Marmelade,
ist
den
das
Tee.
So?
Ja, weil wir das uns das wichtig ist, weil wir uns, das ist wahrscheinlich auch ein Teil Zugehörigkeit, glaube ich. Und erst als ich weggezogen bin, aus Berlin dann tatsächlich sogar, nach Köln, habe ich so gemerkt, wie darauf reagiert wurde, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Parchim, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, da war ich noch nie. Dunkeldeutschland, kam da sowas, ist doof da. Und dann dann passiert sowas, dass man auch ein bisschen trotzig wird. Und aus diesem Trotz ist dann für mich geworden so ein Selbstbewusstsein. Nee, also jetzt erst recht. Da sind ganz tolle Leute in Ostdeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern, starke Leute, die, die was geschafft haben vor 35 Jahren bis heute. Ich finde, darauf kann man auch stolz sein. Und das ist ein Teil auch dann meiner Geschichte. Und damit möchte ich auch ganz offen umgehen und bin ich stolz drauf und finde ich cool.
auch Theresia sagt ja, ich will Leute ermutigen, ne, in den Osten zurückzukehren oder so. Es sind ja ganz viele auch aus meiner Generation nach Mauerfall, haben im Westen studiert, im Westen Kinder bekommen, im Westen verdienen sie ihr Geld, sozusagen immer Nachteil für den Osten, dass die Jungen weg sind.
Ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten, glaube ich, weil, also ich kenne das Gefühl total, dass ich mich irgendwie damit identifiziere, dass ich in Schwerin geboren und aufgewachsen bin, und gleichzeitig fühle ich mich auch manchmal nicht mehr so wohl wie früher. Und ich glaube, das liegt zum Beispiel daran, dass natürlich ich auch weiß, es gibt genug Leute in Mecklenburg-Vorpommern, die, weil ich zum Beispiel andere politische Meinungen habe, mir einfach auch was Schlechtes wollen. Also ich bekomme wahnsinnig viel Drohungen ab und Hass und muss mich ständig damit auseinandersetzen, wie sicher bin ich eigentlich. Und ich fühle mich in Mecklenburg-Vorpommern manchmal weniger sicher, als ich jetzt in Berlin oder Köln fühle. Und ich glaube, das ist ja auch eine Realität, die ganz, ganz viele Menschen haben, die sich hier engagieren. Die andere Seite ist wiederum, ich kenne ja so viele Menschen, die sich hier engagieren, die dagegen halten, die was organisieren, die in ihrem Dorf wieder Leben reinholen und Jugendangebote schaffen. Und ich bin so stolz auf diese Menschen und auch stolz natürlich auf die Menschen, die irgendwie diese friedliche Revolution damals organisiert haben und so, ne? Also ich sehe das, aber realistisch, wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich oft nicht mehr willkommen. Und das ist irgendwie auch eine Realität, die, glaube ich, viele junge Menschen haben, die wir in all diesem Enthusiasmus, den wir auch teilen für unsere Heimat, vielleicht auch manchmal nicht vergessen dürfen. Vor allem, wir sind alle weiß. Also so, es gibt auch genug Menschen, die sich hier nicht mehr sicher fühlen, weil sie eben anders aussehen als wir.
Ich bin ja auch jemand, der in bestimmten politischen Milieus so eine Hassfigur im Osten geworden ist. Aber ich will mal noch einen anderen Punkt hinzusetzen, der auch dazu zählt. Ich habe seit 15 Jahren einen Zweitwohnsitz in Bayreuth, im Franken, in Bayern. Und was mir da begegnet, das gehört aber eben auch zu unserer geteilten, vereinten Geschichte, eine höchstmögliche Ignoranz gegenüber dem Osten. Ja. Dass sich sozusagen kaum jemand dafür interessiert, was da eigentlich passiert. Man wird immer noch als der andere angesprochen, die da drüben und so. Das ist teilweise wirklich noch so die Sprache so der 80er Jahre oder der frühen 90er Jahre. Also, das gehört eben auch dazu, dass sich eben auch das vererbt, auch dieses Fremdeln mit dem Osten, dass das immer noch als das andere konstruiert wird. Und ich kann immer nur sagen, ich war mal in einer Regierungskommission, die Angela Merkel einberufen hatte, 2019/20, und die hat ein sehr, sehr schönes Motto. Und ich finde, das müssen wir eigentlich Tag für Tag mit Leben erfüllen. Deutschland ist eins, vieles. Und wir müssen uns auf dieses Viele konzentrieren und das eben auch aushalten und darin auch eine große Kraft sehen und nicht immer sozusagen all das niedermachen, was uns sozusagen gerade nicht in den Kram passt.
An dieser Stelle ist Jessi Wellmer aufgestanden und zu einer weiteren Gesprächspartnerin im Publikum gegangen. Wer das ist, das verrät euch Jessi Wellmer gleich selbst. Denn nun geht es darum, wie der gesellschaftliche Kitt, das Aushalten, von dem Herr Kowalczuk eben sprach, gelingen kann. Und wie man den Osten sichtbarer macht und wie sich jede und jeder einbringen kann.
Noch so eine große Frage, und um die so ein bisschen zu besprechen, habe ich mich zu einer spannenden Frau begeben. Das ist Adriana Letrari, das ist Mitbegründerin der dritten Generation Ost. Das ist ein Netzwerk, und sie ist die Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, schön, dass Sie da sind, Adriana. Wie kann der Osten sichtbarer werden? Und das ist ja nun wirklich eins Ihrer großen Kernthemen. Ja, wie könnte das denn gehen?
In der Tat, um die Frage zu beantworten, würde ich vorschlagen, dass sich alle bitte herzlich eingeladen fühlen, so wie es viele jetzt auch machen, nämlich zurückzukommen. Denn wann, wenn nicht jetzt, ist es ultra relevant und wichtig.
Sind es alle? Wie viele sind es denn? Also wie ist denn der Saldo? Kommen mehr zurück?
Momentan ist es so.
Mein Appell
ist sozusagen an diese Generation. Diese Generation sind 2,4 Millionen Menschen insgesamt. Und deshalb mein Appell, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben ja einen Generationswechsel in Ostdeutschland. Es gibt spannende Aufgaben, für diese Generation hier einzuwirken. Und das ist die dritte Generation, die tatsächlich transformationskompetent ist. Das ist das, was uns auch
im Netzwerk... Echtes Alleinstellungsmerkmal.
Ja, aus dieser dritten Generation immer wieder auch herausgearbeitet wurde. Mhm. Wir haben keine Angst vor Change. Also wir haben ihn an der Hand unserer Eltern durchlaufen. Mhm. Wir haben großen Respekt davor, dass unsere Eltern diese Leistung geschafft haben. Das haben wir jetzt hier gehört. Und faktisch sind wir ein bisschen leichter sozusagen. Wir haben das jetzt als Geschenk mitbekommen und haben aber die konkreten Lebensumstände und Disruptionen ja nicht selber erlebt, sondern wir haben sie miterlebt, aber wir haben gesehen, was daraus werden kann. Das ist hier zum Ausdruck gekommen. Mhm. Und ich glaube, jetzt geht es darum, das abzuschöpfen und auch in Westdeutschland zu verstehen, dass es hier eine Generation gibt, die nicht zur Schulung muss, um zu üben, wie mache ich Veränderung, sondern die Veränderung in ihrer DNA hat und sie wirklich auf die Straße
legt. Das ist ja wirklich auch eine Kompetenz vieler im Osten, nicht nur in unserer Generation, auch älterer, die jetzt ja auch wieder gefragt ist, weil wir uns jetzt wieder in einer riesengroßen Transformation befinden. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. So, jetzt kommen wir aufs Ehrenamt. Ja. Sie wollen ja nicht nur, dass wir zurückkehren, sondern Sie wollen ja auch, dass wir dann ein bisschen Teilhabe zeigen, uns engagieren. Jetzt klingt Ehrenamt immer so wahnsinnig unsexy.
Ja, also da möchte ich auf jeden Fall sagen, das sehe ich komplett anders.
Ehrenamt. Es klingt erstmal unsexy.
Ehrenamt sagt ist jeder, sexy. Ja,
und wie kann ich das füllen?
Das ist ein ähnliches Phänomen wie Ostdeutsch. Ostdeutsch klingt auch nicht sexy oder hat es bislang nicht. Und es geht darum, sozusagen Reframing zu machen. Ja? Aber als wir angefangen haben vor 15 Jahren, da haben sich die Wendekinder versteckt und haben ihren Dialekt, ihren Sächsischen sich abtrainiert an der Uni, damit sie überhaupt da überstehen können. Und das ist eine Wahnsinnsleistung auch von dieser Generation, dass wir den Diskurs positiv geframed haben. Wir haben es geschafft, dass Ostdeutsch sexy ist, dass die Generation nach uns, die Nachwendegeneration, jetzt sagt, okay, das ist ein Label, was ich als Ressource verstehe und nicht als Makel. Und genauso muss es mit dem Ehrenamt passieren. Es gibt nichts Schöneres, als in dem Ort zwischen Familie und Beruf letztlich seiner persönlichen Leidenschaft nachzugehen und Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel auch mal einen Vorstand oder sowas zu machen, was ich vielleicht mit meiner Beruflichkeit so nicht als Führungskraft auslebe. Also das Ehrenamt ist groß. Und um den Bogen zu spannen, auch zu unserem Thema. Ich glaube, nicht jeder muss zurückkommen mit Sack und Pack. Ich glaube, dass der Weg nur funktioniert, wenn wir hybride Lösungen anbieten. Mhm. Und das Ehrenamt kann für die, die sagen, bei aller Liebe, ich halte es in Parchim nicht aus, kann das Ehrenamt aber eine Möglichkeit sein, dass tatsächlich ein sich Einbringen in Ostdeutschland auch über ein Ehrenamt stattfinden kann, wo man nicht jeden Tag vor Ort sein muss. Das ist in Zeiten von digitalem Miteinander auch im Ehrenamt durchaus möglich. Und ich finde, es ist eine großartige Gelegenheit für alle, die gerne woanders wohnen wollen und trotzdem was für den Osten tun können. Das können sie auch im Ehrenamt.
Ist das der gesellschaftliche Kit, den wir brauchen? Also wie viel Zufriedenheit, Selbstzufriedenheit, genau.
Also ich glaube, das Ehrenamt ist der Moment, wo ich mich als Demokratin erleben kann, weil ich nicht nur dann alle 4-5 Jahre mit dem Kreuz an der Wahlurne unterwegs bin, sondern weil ich im Grunde Gemeinwohl gestalte, aktiv gestalte und dieser Bürgersinn, der hier auch beklagt wurde, zu Recht, dass er zu wenig ausgeprägt ist oder zu wenig erprobt und erlebt ist, das meine ich, kann im Ehrenamt in wunderbarer Weise passieren, weil sie viele Förderer auch haben, also in eigener Sache auch unsere Landesehrenamtsstiftung, die ihnen zur Seite steht, um all diese bürgerschaftlichen Ideen wirklich hier auf die Fläche zu bringen. Und ich will das wirklich ausdrücklich betonen, weil es ist völlig richtig, der Staat wird es alleine nicht schaffen. Wir können das nur als Bürgergesellschaft hier in Ostdeutschland schaffen. Und es ist allerdringendster Zeit, damit jetzt richtig anzufangen.
Das war Adriana Littrari, Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung MV und Gründerin des Netzwerkes Dritte Generation Ost. Jessie Wellmer ist danach wieder bei ihren anderen 5 Talkgästen in der Runde.
Und das Gute am Ehrenamt ist ja auch, man kommt mit allen möglichen Menschen zusammen und begibt sich eben aus einer Blase raus und in eine andere Blase rein. Und man kann eben auch verschiedene Wahrnehmungen und Lebenswege kreuzen und sich darüber unterhalten und sich austauschen und eben nicht nur Zeit mit denen verbringen, die sowieso immer das Gleiche denken wie ich. Ilko, Sascha, Kowalczuk, auch ein Fan des Ehrenamts.
Absolut. Ich bin nicht nur ein Fan des Ehrenamts, das ist ja eine ganz zentrale Säule der Zivilgesellschaft, sondern ich bin auch ein Fan von dem, was du sagst. Wir sind alle Teil von vielen Gemeinschaften. Ja, eine Gesellschaft setzt sich aus ganz vielen Gemeinschaften zusammen und wir haben alle unterschiedliche Identitäten in unterschiedlichen sozialen Räumen und das sollten wir auch stark machen und eben auch mit diesen Widersprüchen leben. Freiheit bedeutet eben auch, sich einzumischen, bedeutet aber auch, den Widerspruch auszuhalten. Und derjenige, der widerspricht, der muss wiederum aushalten, dass ihm wieder und ihr widersprochen wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft, die jetzt so bedroht ist
Unsere Demokratie und unsere Freiheit sind so bedroht wie seit 1990 nicht. Wir können alle in die USA schauen, was uns droht. Und wir müssen uns bewusst sein, wir, die wir Freiheit und Demokratie leben, dass wir das nur retten und verteidigen können, wenn alle von uns auch aktiv werden oder viele von uns. Und genau das, was Adriana gesagt hat, dass wir in Ehrenämter gehen, weil das ist ein wesentliches Rückgrat der Demokratie.
Und auch Martin Neuhaus engagiert sich ja in vielerlei Hinsicht in Schwerin.
Ja, das ist richtig.
Und hält wahrscheinlich auch eine Menge Widerspruch aus.
Ja, eine Menge Widerspruch, aber ich mache natürlich auch ehrenamtlich, organisieren wir Konzerte in der Innenstadt und so eine Geschichten. Ich darf aber aus meinem persönlichen Erleben, und ich habe auch eine Kneipe hier in der Innenstadt, und da quatscht man halt viel mit Leuten, sagen, da hat sich auch schon wirklich in den letzten Jahren was getan. Also ich sehe viel mehr ehrenamtliches Engagement. Es gibt Vereine von rückgekehrten 30, 40-Jährigen, die hier geile Konzerte und Festivals organisieren und einzelnen Playern, die da einfach Bock drauf haben. Und das ist erst in den letzten 3, 4 Jahren passiert. Und jetzt ist es so, dass man sagt, nein, es ist geil. Es ist unsere Zeit. Wir machen hier was Geiles los. Und das erlebe ich auch als ein großes Glück. Und jetzt nochmal zu dem, was Theresia gesagt hat. Ja, ich verstehe das sozusagen, man sich mit einer politischen Position auch manchmal voranbegibt. Und ich kenne es auch, dass man sich ja bedroht fühlt. Aber ich will auch Begriffe wie Heimatliebe, ähnlich auch wie Naturschutz, nicht einzelnen Parteien überlassen. Das ist für mich eigentlich, sind das Thema, die uns alle angehen und die wir uns auch von keiner Partei nehmen lassen müssen.
Ich kann das voll nachvollziehen. Also ich glaube, wir sind da beieinander. Ich will nur auch, dass wir das nicht unter den Teppich kehren, ne? Dass das die Realität ist. Also es gibt ja auch super viele Studien dazu, dass Leute, die sich engagieren, sich immer unsicherer fühlen, immer mehr mit digitaler Gewalt konfrontiert sind. Ich kenne auch genug Leute, die sich aus dem Ehrenamt aktuell zurückziehen. Genau deswegen.
Weil die Belastungsgrenze erreicht ist,
ja.
Und die Bedrohung.
Ich habe auch Bekannte, die wurden zusammengeschlagen, weil die den CSD organisiert haben, ne, in der ostdeutschen Kleinstadt. Das ist nicht eine abstrakte Gefahr, sondern das ist einfach sehr konkret. Und das heißt nicht, dass ich Leuten sage, kommt bloß nicht in den Osten, ja, im Gegenteil, so bringt euch ein, macht was. Die gefühlte Teilung, die wir ja immer noch irgendwo erleben, die überwinden wir doch nur, indem wir wieder einander, ne, mitteilen, indem wir zuhören und so weiter. Und ich glaube, am einfachsten macht man das, indem man einfach in der Nachbarschaft sich engagiert. Also ich habe das jetzt bei mir angefangen in der Straße. Wirklich, ich liebe es. Auf einmal, ich gehe durch die Straße und ich kenne die Leute in Berlin. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, nee. Ja eben. Ne? Und das ist großartig, weil auf einmal fühle ich mich auch viel, viel mehr heimatlich dort. Ja? Aber genauso ist das auch, ich glaube, auch in vielen Dörfern, auch in vielen Städten ist das so, dass man sich kaum noch einander kennt und dass man gerade die Jüngeren sich vielleicht auch eben viel als Individuum begreifen und aufgehört haben, weiß nicht, mal ein bisschen mehr zu kochen und den Nachbarn was vorbeizubringen oder sowas. Und ich glaube, gesellschaftliche Teilung überwindet man wirklich ganz konkret in genau diesen Kneipengesprächen, in genau diesen Haustürgesprächen. Und da würde ich dann wiederum junge Menschen auch einfach ermutigen und natürlich auch ältere, diesen Austausch wieder zu suchen.
So, das ist jetzt alles Teilhabe, sich selbst einbringen. So, und jetzt haben wir noch den Unternehmer mit den Erdbeeren, der sagt, wir müssen einfach mutig anpacken. So, was meint er damit?
Also, gut, was meine ich damit? Ich finde schon, dass natürlich Unternehmertum auch viele Grenzen überwindet, wenn man zusammenarbeitet. 42 Nationen arbeiten insgesamt bei Karls, aber eben auch viele Leute aus dem Westen und aus dem Osten zusammen. Und wenn man sich auf der Ebene begegnet, dann lernt man natürlich, lernt sich gut kennen, lernt sich schätzen, irgendwie baut man Verbindungen miteinander auf. Diese Grenzen, die werden allmählich abgebaut durch solche Kontakte. Und mein Freundeskreis, da sind wir richtig stolz eigentlich immer drauf. So, wir wohnen ja schon lange hier in MacPom, was wir für einen bunten Freundeskreis haben. Und da gibt es manchmal dann auch sehr harte Diskussionen. Aber genau die sind es ja, die wir auch aushalten müssen und so provozieren. Und dann einigt man sich natürlich am Ende irgendwie oder kennt die Position des anderen. Und das ist sehr wertvoll. Und ich glaube, solche Begegnungen auch richtig zu provozieren, ist gut. Also da würde ich mich drüber freuen.
Man könnte zum Beispiel um den Tag der Deutschen Einheit herum sagen, dass die Leute alle umsonst fahren können, wenn sie ihre Bundesländer vom Westen in den Osten fahren.
Ja, mega.
Ja, wäre eine Idee. Ich wäre dabei.
Ich wollte sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen negativer hergekommen, frustrierter vielleicht eher. Ich glaube, sowas wird auch weiter vererbt in ostdeutschen Familien, mit, glaube ich, auch eine Frustration oder was Negatives weiter vererbt. Aber das, die Runde hat mir so ein bisschen gezeigt, auch ein bisschen positiver zu sein und auch so diese Eigenverantwortung und nicht nur das irgendwie, nicht nur das Schlechte sehen, sondern dass die Freiheit halt was ein großes Gut ist und die eben auch bedeutet, Streit auszuhalten oder auch zu provozieren. Ich glaube, da bin ich persönlich eigentlich nicht so gut drin, aber vielleicht ist das das Einzige, wie man es schafft, dass die Zukunft noch besser wird.
Damit ist das Schlusswort quasi schon eröffnet und zum Schluss möchte Jessi Wellmer von ihren Gästen noch wissen, was würden Sie dem Bundespräsidenten in eine Rede zum Tag der Deutschen Einheit schreiben? Und den Anfang macht Ilko Sascha Kowalczuk.
Liebe Landsleute, Politik lebt von Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Sache, eine wichtige Ressource. Und deswegen gebe ich heute mit großem Vorbild voran. Und ich übernehme die Verantwortung für die von mir auch maßgeblich ausformulierte verfehlte Russlandpolitik.
Okay, klare Botschaft. Verschiedene Perspektiven einholen. Das ist unsere Aufgabe heute Abend. Und wer macht weiter? Den Bundespräsidenten in die Rede schreiben. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, Martin Neuhaus, ist eine Chance.
Ja, ich würde es ein bisschen schlichter nehmen und sagen, quatscht einfach miteinander und trinkt ein Bier. Also das ist für mich die beste Variante und da erlebe ich total schöne Sachen. Mhm. Und ja, auch das vielleicht, ja, man kann auch mit unterschiedlichen politischen Haltungen sehr gut miteinander reden und das muss man.
Mhm. Erlebst du Tag für Tag.
Na klar.
Mhm. Und klappt gut.
Klappt nicht gut. Da dürfen auch mal Sachen nebeneinander stehen bleiben. Natürlich. Ich weiß auch nicht, wenn man sich kracht, muss man sich nicht zwingend vertragen. Mhm. Aber schon erkranken sie einen Wert manchmal. Mhm. Also wenn man Sachen austauscht, ist ja auch schon viel.
Das rauslassen.
Ja, mhm. Na klar. Und irgendwie eine Perspektive vom anderen einnehmen und gucken, na, vielleicht ist da was dran.
Als nächstes antwortet Theresia Krone.
Also ich würde auf jeden Fall in seine Rede reinschreiben, dass ich glaube, ganz viele junge Menschen gerade das Gefühl haben, dass immer, wenn eine Krise ist, wird es auf sie abgeladen. Also Rentenkrise, ja, machen wir später. Die jungen Menschen können das dann irgendwie organisieren. Corona-Pandemie, machen wir die Schulen zu, kriegen die jungen Menschen irgendwie später hin, ja. Inflation, ja, dann finden die halt kein WG-Zimmer mehr, ist blöd, ne. Also ich glaube, das ist so das Gefühl, was gerade ganz viele junge Menschen haben und vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Und da würde ich den Appell an das Land richten, ja, schafft den jungen Menschen die Perspektiven. Schafft genug Möglichkeiten, dass man nach der Schule eben nicht nur die Wahl hat zwischen, sage ich jetzt mal übertrieben, ja, Nazi-Boxclub und evangelische Jugend, sondern dass es da eine Vielfalt gibt. Natürlich auch guckt, dass zum Beispiel Mobilität, ja, gut erschwinglich ist. Also so, es gibt direkte Studien, dass mit allen 10 Minuten, die der Bus nicht kommt, direkt es eine Kausalität gibt für Sympathien zu Extremisten. Mhm. Also ja, dass man genau da rein investiert in sowas wie 9-Euro-Ticket.
Das ist schon die ganze Rede des Bundespräsidenten. Ja.
Nein, ich sage, er soll nicht anrufen. Richtig. Er soll nicht anrufen.
Nur weil ich auch noch von Robert Flaure haben wir schon gehört. Natürlich. Robert Dahl, noch ein Satz für die Rede.
Ich bleibe noch mal dabei. Dem Bundespräsidenten würde ich raten, aufzurufen, sich zu begegnen auf vielfältige Art und Weise, so von Ost und West, wirklich auf allen Ebenen, um einfach miteinander im Gespräch zu bleiben, zu reden, sich besser zu verstehen. Und das wäre mir wichtig.
Und damit sind wir am Ende dieser Sonderfolge von MVM im Fokus angekommen. Viele Ausschnitte aus der Talkrunde getrennt vereint waren das. Den Talk so toll für uns im Podcast aufbereitet hat die NDR-Autorin Tabea Schröder. Die Redaktion der Folge hatte Judith Greitsch aus dem Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die gesamte Talksendung anzuschauen, darin gibt's auch noch Einspielfilme mit Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern und ihren Geschichten. Die ganze Sendung findet ihr unter dem Stichwort getrennt vereint in der ARD-Mediathek und natürlich auch als Link in unseren heutigen Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch den Link zu unserer Podcast-Empfehlung DNA des Ostens vom MDR und viele andere spannende Folgen von MV im Fokus. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine Folge. Und ihr könnt uns auch schreiben an mvimfokus@ndr.de. Wir freuen uns und beantworten natürlich jede Mail. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.